Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
In einer Welt voller Unwägbarkeiten schaffen Glaubenssysteme Ordnung im Kopf. Sie stabilisieren und definieren. Sie legen fest, was gut ist und was böse, was sein darf und was nicht. Sie stellen Zusammenhänge her und führen Unerklärliches zurück auf göttliche Urheber und spirituelle Ursachen. Vielen Menschen gibt der Glaube deshalb ein Gefühl von Sicherheit. Er ist ihnen ein psychischer Stabilisator. Andere jedoch treibt er in Abhängigkeit, Angst und Ausnahmezustände. So ist religiöser Wahn ein bekanntes Symptom schwerer psychischer Krankheiten. Denn der Glaube sitzt im Gehirn. Genauer, die menschliche Fähigkeit zu glauben, im Guten wie im Schlechten.
SRF Thema Risiko. Diese Woche auf SRF 2 Kultur.
Hören Sie zum Auftakt der SRF-Schwerpunktwoche Risiko, wenn der Glaube den Verstand trübt. Eine Perspektivensendung von Katharina Boxler.
Ob Glaube oder Aberglaube, ob Religion oder Esoterik, ob Fundamentalismus oder Wahn, alle diese Phänomene haben ihren Platz im menschlichen Gehirn. Hier haben sie ihre organische Entsprechung, bilden sich ab im Fluss der Botenstoffe und im Netzwerk der Nervenzellen. Hier beeinflussen sie die Wahrnehmung, das Denken, die Emotionen, das Handeln. Seit der Mensch vor Abertausenden von Jahren das Glauben lernte. Der Glaube, so die Evolutionswissenschaftler, überbrückte im Verlauf der Menschheitsgeschichte jene Wissenslücken, die der Mensch mit seinem Verstand nicht füllen konnte. Warum müssen wir sterben? Warum ist der eine gesund und der andere krank? Warum ist einer reich und der andere arm? Warum scheint die Sonne? Warum bebt die Erde? Warum bleibt der Regen aus?
Menschen sind sich nur eines Teils ihrer religiösen Ansichten bewusst. In diesen stillschweigenden Annahmen sind sich verschiedenste Kulturen und Religionen ausgesprochen ähnlich. Religiöses Denken scheint zu unserer kognitiven Standardausstattung zu gehören. Pascal Boyer, Anthropologe und Religionsphilosoph, 2008.
Zusammenhänge herstellen, Ursachen suchen und so einen Sinn hinter Unfassbarem erkennen. Das sind Grundbedürfnisse des Menschen. Doch manch einer verrennt sich, sieht Regelhaftigkeit, wo keine ist, vermutet Ursächlichkeit, Kausalität, wo in Wahrheit der Zufall regiert. Welche neuropsychologischen Ursachen liegen solchen assoziativen Prozessen und damit letztlich jeder Glaubensbildung zugrunde? Peter Brucker, Neuropsychologe am Universitätsspital Zürich, sucht nach Antworten im Hirn von Menschen, die in besonderem Maß assoziationsfreudig sind, die an Paranormales glauben, an Telepathie zum Beispiel oder ans Hellsehen.
Es sind Speziellgläubige und ich glaube, die Spezialität ihres Glaubens liegt eben gerade darin, dass es am Assoziieren liegt, dass sie glauben. Zum Beispiel Telepathie, das ist oft ein Sehen von einem Kausalzusammenhang, wo eigentlich gar keiner da ist. Und man assoziiert und kommt dann auf diesen Zusammenhang. Zum Beispiel, wir sprechen über jemanden, jetzt klingelt gerade das Telefon und die Person ist dran. Und die einen sagen eben, ja, ist Zufall. Und die anderen sagen, ach, das kann ja kein Zufall sein. Aber bei denen, die eine Verbindung machen, eine Brücke, muss eine Assoziation da sein zwischen dem Telefonanruf und dem Gespräch, das wir gerade hatten über die Person.
Also die sehen eigentlich etwas, irgendeine Kraft oder irgendein Gesetz hinter Vorgängen, die jetzt Sie als erklärter Skeptiker, wo Sie sagen würden, das ist einfach banaler Zufall.
Ja, also das Wort banal muss ich ja gar nicht sagen. Ich genieße ja Zufälle auch. Ich stolper auch drüber. Aber ja, ich würde sagen, es ist Zufall. Wir unterschätzen, was alles zusammenkommt rein durch Zufall. Auch in der Wissenschaft und im Alltag eben auch.
Sie haben schon viele verschiedene Experimente gemacht, wo eben solche Menschen, die denken, es gibt keine Zufälle, ganz interessante Regeln ableiten oder Gesetzmäßigkeiten entdecken. Können Sie hier einige Beispiele nennen?
Also in einem Experiment, da ging es darum, in einem Computerspiel ein Mäuschen mit 4 Tasten zu bewegen auf einen Käse hinzu, und der Käse war auf eine Falle lokalisiert, und sobald die Versuchsperson dann darauf sprang, auf das Fältchen mit der Falle, da ist entweder die Falle zugeschnappt und sie haben also nicht reüssiert, oder sie konnten den Käse nehmen. Und das mussten sie jetzt immer und immer wieder probieren, von einem bestimmten Startfeld aus, in einem kleinen Labyrinth. Und die lernten das alle zu machen. Die haben immer mehr und mehr den Käse nehmen können. Wenn man sie aber dann nachher fragte, konnten sie nicht angeben, wie sie das eigentlich gemacht haben. Der Witz dahinter, das haben wir natürlich dann erst später gesagt, die Regel war eigentlich, länger warten als 4 Sekunden, bis man dorthin geht. Jetzt, das ist absolut wider unsere Natur, einfach zuwarten, bis man etwas macht. Ja, und das haben aber dann alle gemacht, aber niemand hätte gesagt, ich habe einfach gewartet, sondern die haben gesagt, ja, ich musste zuerst da oben links hin und dann so diagonal unten nach rechts gehen und dann erst dorthin springen. Und die Kausalität von diesem Verhalten, dass man da irgendwie etwas macht, das eigentlich gar nicht nötig ist, das war ausgeprägter bei den Gläubigen an paranormale Zusammenhänge.
Sie sagen paranormal oder eben hochmagische Personen. Können Sie kurz erklären, woran Sie sehen, dass ein Mensch eben hochmagisch ist?
Wir definieren ja diese Gläubigkeitsfrage eben sehr eng. Magisches Denken ist eigentlich definiert dadurch, dass man dort Kausalitäten sieht, wo eigentlich nur Korrelationen oder höchstens Korrelationen da sind. Und das sind eigentlich indirekt dann Fragen, ich glaube, dass ich Ihre Gedanken jetzt lesen kann, oder es passiert mir oft, dass mir meine eigenen Gedanken gelesen werden von anderen. Und das ist nach traditionellen psychologischen Auffassungen ist das einfach Zufall, wenn sowas passiert, wenn so eine Übereinstimmung passiert. Aber der Glaube, der Magische, ist eben so, dass die das eben nicht als Zufall anschauen.
Das heißt, das sind nicht im engeren Sinn religiös oder sagen wir einer bestimmten Religion anhängende Menschen, sondern Menschen, die wirklich einfach mehr sehen hinter den Dingen, als vielleicht wir es tun.
Ja, also das ist ganz wichtig, das darf man überhaupt nicht zusammenwerfen mit religiös Gläubigen im traditionellen Sinne. Da ist aber die Literatur interessanterweise total kontrovers. Also es gibt Arbeiten, die zeigen, dass das hoch positiv korreliert, dass die Magischen auch religiöser sind im traditionellen Sinne, und andere aber auch, dass das negativ korreliert, dass je religiöser man ist, desto weniger magiegläubig ist man. Es kommt eben darauf an, wie man Religiosität misst. Also misst man das über praxisnahe Fragen, ich gehe sehr oft zur Kirche, das ist was ganz anderes als, im Prinzip gibt es für mich einen persönlichen Gott, oder man fragt, ich bete oft für andere Personen und weiß, dass es ihnen hilft. Und da sind wir dann schon ein bisschen nahe an diesen paranormalen Bezugssystemen.
Man weigert sich anzuerkennen, dass die Love Parade, abgesehen von ihrem krankhaften Erscheinungsbild, auch mit Sünde zu tun haben könnte und darum, folgerichtig, auch mit dem richtenden und strafenden Gott. Andreas Laun, Weihbischof von Salzburg, nach der Katastrophe an der Love Parade von Duisburg 2010 mit 21 Toten und über 500 Verletzten.
Die Bereitschaft, hinter unfassbaren Ereignissen eine höhere Macht zu vermuten, ist in uns angelegt. Sie gehört gewissermaßen zur neuropsychologischen Grundausstattung des Menschen. Aus gutem Grund. Glaube, Religionen, Überzeugungen stabilisieren. Manche nützen die natürliche Fähigkeit zu glauben mehr, andere weniger. Manche suchen und entdecken Zusammenhänge und Ursachen, wo andere nur Zufall erkennen. Sie laufen Gefahr, die Bodenhaftung zu verlieren und zusammen mit ihren Überzeugungen abzudriften ins Wahnhafte oder in die Radikalität. Neurowissenschaftler Peter Brucker.
Also da bin ich jetzt nicht unbedingt so Fachmann für religiöse Terroristen. Ich bin eher für Hardcore-Esoteriker-Spezialist. Und da muss ich natürlich sagen, was den Leuten fehlt, ist, sich selber auf den Boden zurückzuholen, indem sie eben keine Bereitschaft zeigen, zu falsifizieren. Und falsifizieren, das ist unheimlich wichtig. Man muss immer, wenn man etwas wähnt oder eben denkt, da ist was, eine Regelmäßigkeit, muss man immer bereit sein, das in Frage zu stellen und durch die Empirie, durch die weitere Erfahrung in ähnlichen Situationen bereit zu sein, das, was ich gedacht habe, ist eigentlich gar nicht unbedingt so. Und ich glaube, dieses kritische Hinterfragen, Bereitschaft zu falsifizieren, das fehlt diesen Hardcore-Esoterikern.
Und bestimmt auch Leuten, die in einer etablierten Religion quasi sehr fixiert sind oder fundamentalistisch unterwegs. Bei religiösen Menschen, das schließt eigentlich an Ihre Antwort an, es gibt Studien dazu, hat man gesehen, dass die eher weniger ausgebildete Fähigkeiten zur Selbstreflexion haben. Das würde eigentlich dem entsprechen in indirekter Weise, dass man eben dieses Überprüfen auch von sich selber, seiner eigenen Meinungen, dass das offenbar behindert werden kann. Sie beschreiben ja auch in Ihren Studien, dass dieser Übergang von Überzeugungen, vom Sehen oder zu erkennen meinen, von Regelhaftigkeiten, dass das so ein fließender Übergang ist dann zu Wahnsystemen. Wie kommen Sie zu diesem Schluss, dass da von zum Beispiel esoterischen oder paranormalen Überzeugungen hin zu einer Psychose zum Beispiel, dass es da Ähnlichkeiten gibt und dass es eigentlich mehr so eine Frage ist eines Kontinuums?
Also die Idee eines Kontinuums, das ist eigentlich das Zentrale an unserer Arbeit hier. Dieser Kontinuumsgedanke muss ich vielleicht jetzt herleiten. Wenn es ums Assoziieren geht, dann ist der Wahnkranke, der hat eben auch Assoziationen, die überhaupt nicht mehr nachvollzogen werden können von anderen. Ein Beispiel, ein Kranker, der sich von der Mafia verfolgt fühlt und eigentlich gut kontrolliert ist medikamentös, aber dann doch wieder einen Einbruch seines Wahns hat, wo er in der Pizzeria sitzt und er liest Spaghetti und hat dann das Gefühl, jetzt sind die Mafiosi wieder da. Einfach ein Mahlzeit typischerweise, die ihn an Italien erinnert, und er geht dann eben noch weiter als Italien, er geht noch zur Mafia. Und das ist typischerweise, sind das so Gedankengänge, die man natürlich im Labor auch untersuchen kann. Man kann untersuchen, wenn man jemandem ein Wort gibt, zum Beispiel Streifen, und dann kommt ein zweites Wort und er muss darauf reagieren, auf dieses zweite. Wenn das Tiger ist, dann ist das klar, dann sind wir sehr schnell zu begreifen, dass da was zusammenhängt, Streifen und Tiger. Wenn ich aber Löwe sage, dann sind wir auch schneller, als wenn ich zum Beispiel Buch sage. Das kann man alles messen im Millisekundenbereich. Das finde ich so elegant. Und bei wahnkranken Patienten kann man zeigen, dass dieses Assoziieren viel zu schnell und zu ungebremst läuft. Das heißt, der kann seine Assoziation überhaupt nicht mehr kontrollieren. Und der unkreative Mensch, das weiß man auch, der praktisch nichts assoziiert, der ist eben sehr, sehr langsam, vor allem in diesen weit entfernten Assoziationen. Und der Esoteriker ist ein bisschen zum Wahnkranken hin. Es ist nicht krank, aber er erlaubt uns, ein Modell des Wahnes im gesunden Gehirn zu studieren. Und da möchte ich noch anfügen, gibt es natürlich noch die alte Frage nach Genie und Wahnsinn. Das liegt ja nah zusammen und das wissen alle schon seit Hunderten von Jahren. Aber niemand hat eigentlich so genau entwickelt, was sind eigentlich die neurophysiologischen oder die neuropsychologischen Grundlagen dieser Ähnlichkeit. Und ich glaube, das liegt dann letztlich in diesen assoziativen Prozessen.
Sie sagen, die neuropsychologischen Grundlagen, eben das sind Prozesse, und wo finden die statt?
Es kann man nicht so den Finger auf eine bestimmte Lokalisation da legen im Gehirn, assoziieren. Das ist ein sprachlicher Vorgang. Da denkt man zuerst an die linke Hirnhälfte. Das ist aber eben ein bisschen eng geguckt. Und man weiß zum Beispiel von Patienten, die rechtshemisphärische Läsionen haben, dass die eben gerade weite Assoziationen oder indirekte metaphorische Verbindungen nicht mehr erkennen können. Wenn man denen sagt, erklären Sie mir mal, was heißt das, er bringt es nicht auf einen grünen Zweig, dann sehen Sie das ganz wörtlich, dann sehen Sie einen Menschen auf einem Baum rumkrabbeln und irgendwie das Grüne da drauf suchen. Den Hintergrund, diesen metaphorischen, den können Sie nicht mehr erfassen. Das sagt uns, dass die rechte Hirnhälfte sehr wichtig ist im Begreifen von diesen Assoziationen. Und wir denken wirklich auch und wissen von akut schizophrenen Patienten, dass die keine linkshemisphärische Dominanz für Sprache mehr haben, für Assoziieren. Da drängen sich wahrscheinlich solche Intrusionen aus dem rechtshemisphärischen Sprachsystem auf. Das heißt aber nicht, dass das in der rechten Hemisphäre selber sein muss, dieses Denken. Es sind Netzwerke, ja, die da eine Rolle spielen.
Rund und gerade. Wer rollt das Papier der Zeit? Die Tische sind gerade und gerade dort, wo die Sessel stehen. Die Rinne des Geistes ist rund wie die Nähe, wie Zitronen ihre Straffheit aufgeben. Was wir anziehen, beugt sich und biegt sich. Wir gehen rund um unsere Gelenke, um unsere Gedanken. Das Knie des Abends. Ein Falter faltet den hellen Tag. Walter W., schizophrener Patient, Niederösterreichisches Landeskrankenhaus Gugging um 1970.
Genie und Wahnsinn haben tatsächlich etwas miteinander zu tun. Das ist kein Klischee, sagt Peter Brucker, Neurowissenschaftler und Glaubensforscher am Universitätsspital Zürich. Die beiden Phänomene verbindet eine ausgeprägte Assoziationsfreudigkeit, die kreatives Denken befördert. Das gilt auch für magisch denkende Menschen. Bei so viel Ähnlichkeit tragen Menschen mit einer Affinität zu magischen Inhalten und Deutungen ein erhöhtes Risiko, psychisch krank zu werden? Ja, sagt Peter Brucker.
Ja, diese Skala, die wir benutzen, um magisches Denken jetzt zu quantifizieren, ist von Leuten entwickelt in den 80er Jahren, von amerikanischen Psychologen, die von der Idee dieses Kontinuums ausgingen und ganz früh erkennen wollten, wer ist gefährdet, später einmal eine Schizophrenie, eine Psychose zu entwickeln. Und die haben tatsächlich gefunden, dass von Hunderten von Studenten, eben diejenigen, die sehr, sehr hoch magisch sind, dass die in 10 Jahren später wurden die wieder kontaktiert und da gab es mehr psychiatrische Einweisungen oder Beratungen von denen.
Sie haben erwähnt, was die Ähnlichkeit ist eben im Denken oder Assoziieren von sehr magisch denkenden und empfindenden Personen und Menschen, die eine Schizophrenie haben. Worin liegt das begründet, wenn wir das Hirn anschauen, und zwar weniger die Anatomie als die Säfte, die da kursieren, die Botenstoffe? Gibt es da Ähnlichkeiten?
Das Stichwort hier ist sicher Dopamin. Dopamin ist ein Botenstoff, der extrem wichtig ist, um Neues zu lernen, aber eben auch um Assoziationen, ja, zu festigen, zu verknüpfen. Und bei der Schizophrenie ist da ein bisschen zu viel von diesem Botenstoff da. Und das haben wir in einem Experiment mit Gesunden, haben wir denen Dopamin experimentell verabreicht und sie dann solche Muster, Zufallsmuster anschauen lassen und beurteilen lassen. Und da gab es tatsächlich den Befund, dass man unter Dopamin eben mehr vermeint bedeutungsvolle Muster, also mehr solche Muster zu sehen, vermeint in Zufallskonfigurationen.
Ein religiöses Erlebnis, das auch für Außenstehende sehr eindrücklich ist, ist das Bekehrungserlebnis. Also wenn Leute zum Beispiel im Rahmen einer freikirchlichen Predigt oder beim Übertritt in eine Sekte so ein Bekehrungserlebnis haben und häufig für Angehörige oder Freunde dann fast nicht mehr fassbar oder verstehbar auch sind. Nun gibt es ja solche Bekehrungserlebnisse auch im Zusammenhang mit bestimmten Epilepsien, Stichwort Temporallappenepilepsie. Was weiß man denn da über die Zusammenhänge? Warum werden die einen wegen einer Epilepsie bekehrt und die anderen in einem Missionszelt?
Ja, Epilepsie ist ein Riesenfeld. Epileptische Aktivität muss sich nicht unbedingt in Zuckungen zeigen oder im Verlust des Bewusstseins. Es gibt sehr viele epileptische Phänomene, die eigentlich bei Leuten, die Anfälle haben, ab und zu so zwischen den Anfällen sich manifestieren durch eigenartige Verhaltensweisen. Da gehört extensives Tagebuchschreiben dazu. Da gehört aber auch eine übernormale Beschäftigung mit so kosmologischen Themen. Wo kommen wir her? Wo komme ich her? Und so weiter dazu. Da gibt es ganz viele Studien. Das ist nicht genau das, was Sie gefragt haben, diese sudden conversions, also diese plötzlichen Bekehrungserlebnisse. Wenn etwas so ganz plötzlich geschieht, dann klingt das eigentlich nicht unbedingt nach einem Botenstoff, der ganz allgemein bei einer Person immer höher ist als der andere, sondern dann klingt das nach etwas Elektrophysiologischem. Das sind ganz kurze so Blitze, die dann da irgendwo im Gehirn sich manifestieren in solchen Verhaltensauffälligkeiten, eben wie plötzliche Bekehrungen oder so.
Wenn Sie sagen, die Leute haben auch zwischen den Episoden manchmal ein komisches Verhalten, religiöses Denken, aber Sie haben auch erwähnt, akribisches Tagebuch führen, das klingt auch ein bisschen nach Zwang. Was weiß man eigentlich über die Verbindung von Zwang und magischem Denken oder auch religiösem Empfinden?
Es gibt sowohl bei religiösem Empfinden oder religiöser Gläubigkeit und magischer Gläubigkeit, paranormaler Gläubigkeit, gibt es schon Überschneidungen zu obsessivem oder kompulsivem Verhalten. Das ist zum Beispiel so der Zwang, etwas noch zu erreichen, jetzt wenn wir so auf dem Gehsteig dahin gehen, dass man noch, bevor einem das Auto dann überholt, das nächste von hinten, dass man noch auf der und der Stufe eben ist, bei einer Treppe oder sowas oder auf einer Fuge zwischen den Platten und so, das nimmt dann zwanghafte Züge an. Ich muss sagen, das kenne ich auch ein bisschen, kennen wahrscheinlich sehr viele Menschen, wenn sie ehrlich zu sich sind. Man entschuldigt sich natürlich dann, es ist spielerisch, aber das gibt es dann auch so eher gegen das Pathologische dazu, dass solche Ideen dann eben auch zwanghaft werden. Und ich glaube, das hängt auch wiederum dann zusammen mit der fehlenden Bereitschaft, etwas zu hinterfragen. Wenn ein Zwang da ist, dass man etwas immer und immer wieder erlebt und bestätigt, eine vorher bestehende Idee immer wieder bestätigt, dann kommt man eigentlich gar nicht mehr dazu, sie zu hinterfragen.
Es ist lange her, dass ich ein Fegefeuer sah. Das war gleich einem feurigen Wasser und es sott wie eine feurige Glockenspeise und es war oben mit einem finsteren Nebel überzogen. In dem Wasser schwebten Fische, die hatten Menschengestalt. Das waren die Seelen der armen Pfaffen, die in dieser Welt in der Gier nach jeder Wollust vibriert haben. Auf dem Wasser fuhren Fischer, die fischten sie mit ihren feurigen Klauen. Wenn sie sie an Land brachten, so zogen sie ihnen schmerzlich die Haut ab und warfen sie sogleich in einen siedenden Kessel. Dann fraßen sie sie. Mechthild von Magdeburg, Visionärin, 13. Jahrhundert.
Es gibt im menschlichen Gehirn kein Areal, das speziell für Religion zuständig ist, so wie es auch kein einzelnes Religionsgen gibt. Der Glaube an Übernatürliches, das religiöse Empfinden während eines Rituals oder die Ergriffenheit beim Lesen eines religiösen Textes, diese Phänomene nehmen in unterschiedlichen kognitiven Systemen Gestalt an und werden in einer Vielzahl von neuronalen Netzwerken verarbeitet. Studien zeigen, dass religiöses Denken, Fühlen und Handeln nicht allein von den entwicklungsgeschichtlich alten Emotionsarealen dominiert wird. Auch das Frontalhirn, die jüngste Hirnregion, tritt in Aktion bei der Verarbeitung religiöser Inhalte. Hier, direkt hinter der Stirn, befindet sich die höchste Struktur der Verhaltenssteuerung. Hier werden Wahrnehmungen moduliert, Bewertungen abgewogen, Emotionen reguliert und soziales Verhalten gesteuert. Kurz, hier regieren Vernunft und Verstand. Nicht so im religiösen Ausnahmezustand. Dann zum Beispiel, wenn Menschen Visionen empfangen, im Rahmen einer Psychose oder einer neurologischen Erkrankung. Oder ganz einfach, weil sie eine besondere visionäre Begabung haben. Wie die Mystikerinnen des Mittelalters, die nicht nur selbstbewusst und eigensinnig, sondern auch außerordentlich kreativ waren, schrieben, philosophierten und komponierten. Was würde Neurowissenschaftler Peter Brucker tun, wenn eine dieser Visionärinnen, wenn Hildegard von Bingen, Mechthild von Magdeburg oder Gertrud von Helfta in seiner Sprechstunde am Universitätsspital Zürich erschiene, weil ihr religiöses Erleben nicht der Norm entspricht?
Ja, ich würde sie befragen, wie alle anderen Leute auch, und würde mir ein Bild machen. Sie haben erwähnt, es sind vor allem Frauen gewesen. Dieser ganze historische Kontext ist natürlich auch ein sozialer Kontext. Die Frau hatte eine andere Rolle damals, aber auch heute sehen wir noch, dass Frauen im Schnitt eben doch, wenn anders, dann höher abschneiden auf solchen magischen Skalen oder paranormale Gläubigkeit. Also wenn wir Unterschiede finden, dann sind Frauen magischer, esoterischer.
Also Sie würden jetzt vielleicht nicht sagen, Sie haben eine Macke oder so, aber Sie würden sagen, es wundert mich jetzt gar nicht, dass Sie eine Frau sind.
Ja, genau, es geht so ein bisschen in die Richtung. Und wir haben natürlich auch wieder eine neuropsychologische Erklärung, warum das bei der Frau eben höher ist. Da weiß man, dass gerade im Sprachsystem, dass die beiden Hirnhälften der Frau ein bisschen stärker miteinander verbunden sind als beim Mann. Das ist natürlich wieder kompliziert, als ich es jetzt so sage. Das hängt dann noch vom Zyklus ab, von den Hormonen ist das angesteuert. Aber das würde im Durchschnitt dann doch dazu führen, dass Frauen vielleicht einen leichteren Zugang haben, auch in sprachlichen und assoziativen Prozessen zu diesen indirekten Assoziationen, die sie vielleicht ein bisschen näher dem Wahn bringen, aber auch der Kreativität.
Stichwort Assoziationsfreudigkeit und Kreativität, wie hängen die zusammen? Diese Damen waren ja zum Beispiel auch sehr kreativ, die haben geschrieben, die haben Musik gemacht und komponiert.
Wenn wir über Kreativität schreiben oder forschen, dann tun wir das auch wieder unglaublich eng definieren. Also es ist nicht schöpferische Kreativität im Musischen oder im Skulptur oder im Tanz, sondern im verbalen Sinn. Verbal kreativ sein. Sie sagen ja, die haben viel geschrieben und so. Verbale Kreativität hat sicher sehr viel mit assoziativem Denken zu tun, also aus der Definition raus. Wenn Sie eben von Streifen auf Löwe, wenn Ihnen da der Tiger oder das Zebra nicht einfällt, dann sind Sie aus der Definition raus weniger kreativ als jemand, dem das sofort klar ist. So quantifizieren wir kreatives Denken. Und da zeigt sich eben auch, dass die, um mal was Nettes zu sagen über die Esoteriker, dass die eigentlich schneller sind und besser bei solchen Aufgaben unter Umständen, muss ich jetzt einschränkend sagen.
Wenn wir bei der Sprache bleiben, interessant ist ja, wenn man zum Beispiel ein Gedicht liest mit Wortneuschöpfungen zum Teil, mit agrammatischen Formulierungen, erinnert das zum Teil auch an die Sprache von Menschen mit einer Psychose, also an diese speziellen sprachlichen Eigenarten, die zum Beispiel schizophrene Menschen entwickeln können. Ich nehme an, da liegt dasselbe Korrelat oder dieselben Bedingungen im Gehirn zugrunde.
Ja, ganz genau, diese Schizophasie, wie sie genannt ist, die wurde im und auch außerhalb dem kreativen Kontext sehr genau studiert. Das ist dieses semantische Bahnungsexperiment, wo ich eben, ich bleibe jetzt ein bisschen auf diesem Tiger und Streifen, beziehungsweise Löwen und Streifen, da kann man zeigen, also hat man gezeigt, dass bei akut psychotischen, wahnhaften Patienten, dass die eben sehr viel schneller assoziieren und vor allem für weite Schritte. Also viel eher von Streifen zu Löwe als von Mähne zu Löwe. Und das finde ich eigentlich faszinierend, dass man eben zeigen kann, dass eben auch positive Aspekte bei einer Erkrankung eben erhöht sein können. Das finde ich ein wertvoller Teil der Forschung.
Wir haben jetzt eben über diese Extreme gesprochen, wir haben aber auch darüber gesprochen, dass es in uns angelegt ist und eigentlich wie eine Eigenschaft ist unseres Gehirns, dass es Verbindungen schaffen will, dass es nach Erklärungen, nach Mustern sucht. Da müssen wir doch eigentlich alle irgendwie religiös sein, gläubig oder abergläubisch, wie auch immer.
Ja, oder sogar wahnhaft. Aber wir haben die Frontallappen, die alles kontrollieren, erwähnt. Und ich glaube schon, die kommen dann dort eben rein, dass wir alle eine Tendenz haben, eben Bedeutung zu sehen, Sinn zu geben, vielleicht ein bisschen auch ein Körnchen Paranoia in uns zu haben, das uns wirklich dann schützt vor wahren Feinden. Aber die Frontallappen, die halten uns vielleicht ein bisschen zurück, die helfen uns zu kontrollieren, was ist jetzt Realität und was ist nicht Realität. Ja. Und ich glaube, dass dieses Steuern können dann auch letztlich der Unterschied ist zwischen Kreativität und Wahn. Das sind Welten. Ja. Wir haben von diesem Kontinuum gesprochen, aber man könnte es auch anders aufgleisen und sagen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen diesem wahnhaften Assoziieren und dem Kreativen? Und ich glaube, dort kommen vor allem die Frontalhirnfunktionen, eben die kontrollierenden Instanzen dann zum Zug.
SRF 2 Kultur. Im Internet unter srf.ch.